Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste und selbstbestimmte Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit. Heute habe ich die liebe Carola Haug zu Gast und zwar hat sie einen wunderbaren, sehr berührenden Film gemacht über Geburt, also die sichere Geburt heißt der. Da hinten hängt auch das Plakat, da kann man das sehen. Und ich möchte gerne über den Film sprechen, wie es dazu kam und dann, was trägt das Baby zur Geburt bei, weil das ein Blickwinkel ist, der vielen gar nicht so bewusst ist und unglaublich spannend. Hallo, liebe Carola.
Hallo, liebe Franka, und ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier im Kongress zu sprechen.
Ja, ich freue mich total, weil ehrlich gesagt habe ich den Film auch nicht gekannt früher. Ich bin erst jetzt vor ein paar Monaten drauf gekommen und habe gedacht, wow, das müsste eigentlich jeder sehen. Jedes Elternpaar, was ein Kind sich wünscht oder eben schon schwanger ist, sollte das gesehen haben, diesen Film. Und ja, erzähl doch erstmal ein bisschen, wie kam es zu dem Film? Wie kamst du auf diese Idee, so einen Film zu drehen?
Ja, ich habe, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen vorgreifen. Ich habe nach dem Abitur, ich wollte unbedingt in die Geburtshilfe. Ich habe also Medizin studiert und habe im Medizinerpraktikum, da war ich auf der Inneren, da habe ich mich aber zu Geburten dazurufen lassen und war dann dabei ein paar Geburten dabei. Und da waren ein paar Sachen, die fand ich ein bisschen irritierend. Und das habe ich dann so mitgenommen. Also zum Beispiel, insbesondere hat mich der Dammschnitt irritiert, ja. Und ich habe mich dann gefragt, warum wird das denn überhaupt gemacht? Ich fand es recht unlogisch. Und damals wurde das bei jeder Frau gemacht, die im Krankenhaus geboren hat. Ich war dann auch auf der Gynäkologie gearbeitet, also neben dem Studium noch. Und habe immer wieder festgestellt, dass es in der Gynäkologie und insbesondere auch in der Geburtshilfe einiges an Sexismus gibt. Das ist das eine. Aber zum anderen fand ich auch, dass da Dinge gemacht wurden, die nicht evidenzbasiert waren. Ja, die waren in meinen Augen, ich nenne das immer eminenzbasiert. Ja, also der Prof hat das gelehrt, denjenigen Oberärztinnen. Und die Teams haben das dann eben umgesetzt. Und das weiß man heute auch, dass zum Beispiel die Kaiserschnittrate mit den Oberärzten umzieht. Ja? Das ist ein gutes Beispiel zum Beispiel dafür. Ich habe dann Medizin aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass das passt so nicht. Ich möchte da lieber Transfer denken und nicht so meine Kreuzchen in der Prüfung machen. Ich hatte das Gefühl, da wird immer nur so in eine Richtung, die Hautärzte gucken nur, was macht die Haut, und die Endokrinologen, ja, die machen, was macht die Organe oder was vielleicht der Darm macht. Aber das Haut und Darm zusammengehören, das eine sich im anderen zeigt, das hat nie jemand besprochen und das war mir alles zu einseitig. Also, ich habe Medizin aufgehört, habe Film studiert und habe danach noch Sexualpädagogik und Familienplanung studiert. Und da habe ich eine Einzelfallstudie gemacht, weil mich jetzt diese Frage, warum macht man eigentlich einen Dammschnitt, nicht losgelassen hat. Und habe dann gedacht, wie ist denn das für die Frauen? Und habe einzelne Frauen interviewt, wie eben dieser Dammschnitt für sie war. Und ich habe einige Mailzuschriften bekommen. Und interessant in den Mails war schon mal, dass die Frauen, die gesagt haben, mir wurde gesagt, dass das notwendig ist, und deswegen wurde es gemacht und ich hatte damit keine Probleme. Und es war interessant zu sehen, dass eben die Frauen, denen gesagt wurde, das ist jetzt notwendig, die dann deswegen einverstanden waren, die hatten auch keine Probleme damit. Das heißt, da hat sich auch die Narbe nicht entzündet. Das fand ich sehr interessant und es hat mich eigentlich darin bestärkt und bestätigt, in meinen Beobachtungen, die ich eben im Studium schon machte, dass unsere Psyche einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie sich unser Körper reagiert und ob sich Entzündungen oder andere Probleme zeigen, oder eben nicht. Wenn ich einverstanden bin mit Interventionen, reagiert mein Körper gar nicht darauf. Wenn ich aber nicht einverstanden bin oder etwas über mich hinweg gemacht wird, dann reagiert mein Körper sehr wohl. Ja, und erstmal die Psyche, dann aber eben auch, dass der Körper Entzündungen zeigt oder Ausbeulungen oder Abszesse und alles Mögliche, also verschiedene Varianten von Entzündungen. Genau. Und dann habe ich eben Frauen interviewt, die Probleme hatten mit dem Darmschnitt. Und dann habe ich mir die ganze Geburt erzählen lassen, denn die eine war 17 Jahre her, eine 12, eine 9, eine 5, so in dieser Spannbreite, ja. Und was allen Geburten gleich war, die ich da erzählt bekommen habe, war, dass die eine wahnsinnige Gewalt unter der Geburt erlebt haben. Völlig unabhängig nochmal von dem Darmschnitt, ja. Und das hat mich total kalt erwischt. Drei von den Frauen haben im Interview posttraumatische Belastungssyndrome gezeigt. Die waren kaltschweißig, die hatten Wortfindungsstörungen, die hatten, ja, also es war ganz eindeutig. Ich wusste, was ich sah und ich war völlig überfordert und dachte so, ach du meine Güte, was habe ich denn jetzt ausgelöst? Und habe gefragt, sollen wir abbrechen? Und die waren aber, haben alle gesagt, nein, bitte, ich möchte weitermachen. Das tut mir gerade so gut, dass ich endlich mal meine Geschichte erzählen kann und es endlich mal jemanden interessiert, ohne dass gleich gesagt wird, ja, Hauptsache, das Kind ist gesund oder ja, ihr habt es ja überlebt. Ja, also gleich so Schwamm drüber. Also ich habe einfach zugehört. Ja. So, und ein zweiter Aspekt, der mich sehr irritiert hat bei diesen Interviews, die ich da gemacht habe, war, dass die Gewalt, die diese Frauen erfahren haben, zu über 90% von Hebammen ausging. Das hat mich total schockiert und das hat meinem Bild von Hebammen überhaupt völlig widersprochen. Ja.
Ja.
Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe immer gedacht, es muss eigentlich publik gemacht werden, wie da mit Frauen umgegangen wird, weil es war ja klar, dass es keine Einzelfälle sind. Ja? Mhm. Und dann habe ich immer mehr mich belesen und habe eben auch geschaut, was macht man denn da in diesem Stadium von Geburt? Warum ist denn das da bei allen dreien oder allen vieren eigentlich, muss man sagen, an dieser Stelle eskaliert? Und alle haben die gleichen Abläufe gezeigt. Und dann habe ich immer mehr Geburtsberichte gelesen und immer waren es die gleichen Abläufe und auch die gleichen Störungen, also die gleichen Interventionen und die gleichen Reaktionen der Körper. Dann habe ich gesagt, das kann kein Zufall sein. Und dann habe ich mich da immer mehr reingearbeitet, ja. Und meine Masterarbeit habe ich dann zur Kommunikation von Hebammen im Kreissaal gemacht und bin dann noch tiefer rein, bin da also in die Geschichte von, wo kommen die Ärzte her, wo kommen die Hebammen her, wo treffen sie sich, wo begegnen sie sich und was sind so die Reibungsfelder und die Kommunikationsfelder und wo passt es einfach auch nicht zusammen, weil die Ärzte einen pathologischen Blick haben und die Hebammen einen salutogenetischen Blick. Also der salutogenetische Blick heißt ja, was hält gesund?
Ja.
Ja, was ist die Ressource? Was ist die Resilienz? Und der pathogenetische Blick ist, wo sind die Grenzwerte? Wo wird es gefährlich? Die sehen immer nur die Gefahren. Ne?
Ja.
Genau. Ja, und es war eben 2010, 11 war die Prüfung und da habe ich schon gesagt, ja, also so nach meiner Recherche wird man versuchen, über eine Anhebung der Haftpflichtversicherung die Hinzuziehungspflicht, die wir in Deutschland haben, zu kippen. Das heißt, wir sind in Deutschland verpflichtet, jeder Arzt ist in Deutschland verpflichtet, zu einer Geburt eine Hebamme zu rufen.
Ja.
Aber keine Hebamme
Nicht
ist verpflichtet, einen Arzt zu rufen.
Ja.
Das versteht man unter der Hinzuziehungspflicht. Das haben wir, nur wir in Deutschland haben das. Und das war natürlich eine steile Behauptung in einer Masterarbeit. Das galt auch als politische Behauptung. Und ich hatte da nicht nur ein starkes Gefühl, sondern ich hatte auch mit einem österreichischen Arzt gesprochen, der schon in den 80er Jahren mitbekommen hatte, wie die deutschen Ärzte, der Gynäkologenverband versuchte, eben die Hinzuziehungspflicht zu kippen und sie zu den Ärzten zu ziehen. Weil natürlich, man kann mit Geburt viel Geld verdienen, wenn man es zu Geburtsmedizin macht, wenn man es nicht bei der Geburtshilfe lässt, ja?
Ist tatsächlich in Österreich und der Schweiz ist es nicht so mit der
Nein,
Hinzuziehungspflicht. Ach,
nur in
tatsächlich, das
Deutschland.
wusste ich nicht. Aha.
Das hat allerdings auch einen geschichtlichen den Hintergrund im Nationalsozialismus, weil die Hebammen im Nationalsozialismus benutzt wurden, um eben gleich Meldungen zu bekommen, wo gibt es uneheliche Kinder, wo gibt es vielleicht Kinder, die versteckt geboren wurden oder nicht arisch, ja, oder semitisch, ja, also vielleicht aus gemischten Ehen, gemischten Beziehungen mit Juden. Das war ja, da wurden die Hebammen instrumentalisiert, ja, auch gegen ihren Willen. Und man muss natürlich sagen, die Ärzte waren natürlich damals dann im Krieg schon, also Kriegsvorbereitung und dann im Krieg. Und dann mussten natürlich wieder die Hebammen ihr ureigenes Business, Geburtshilfe, haben dann die Hebammen wieder verstärkt übernommen. Ne, auch die Ärzte haben damals Geburtshilfe zu Hause gemacht, so ist es nicht. Und auf dem Land wurde sowieso immer noch die Geburtshilfe zu Hause und vor allem von den Hebammen gemacht. Aber durch den Krieg eben wieder verstärkt und dann hat man die Hebammen auch als Kontrollmechanismus oder Instanz mit benutzt, muss man sagen. Aber man hat auch gesehen, dass es Vorteile hatte, dass es eben, also jetzt nicht politisch, sondern gesundheitliche Vorteile für Mutter und Kind, wenn ich das in Hebammen eben. Händen ist die Geburt und deswegen wurde das auch beibehalten bis heute.
Ja, zum Glück. Ja. Aber wie spannend, dass die Geburten von denen, die du interviewt hast, so lange zurücklagen und sie immer noch diese Belastungsstörung gezeigt haben. Also wie krass das aufs Leben wirkt, wie sich das eigentlich auch aufs Ganze, also da kann man ja jetzt ein Riesenfass auch machen, sozusagen, wie das sich auf auf die Beziehung zum Kind auswirkt, wie das sich auf die Beziehung untereinander auch auswirkt, zwischen dem, ja, zwischen den Mann und Frau. Und was das alles überhaupt, ja, was das bedeutet, wenn die jetzt noch so berührt sind davon, so viele Jahre danach.
Das war eben für mich der Anlass zu sagen, da muss ich jetzt gucken, weil hier werden offensichtlich traumatisierte Frauen produziert und zwar am Fließband, ja, und unter dem Deckmantel der normalen Geburtshilfe und vielen ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst, ja, und nur zu überleben, aber dann eben nicht mehr normal zu funktionieren. Ja klar, du hast noch deine normalen biologischen Funktionen und du hast auch mit Sicherheit kommunikative Funktionen und Fürsorgefunktionen. Ich sage jetzt absichtlich Funktionen, aber das ist es ja nicht. Das ist ja nicht Leben.
Ja,
Leben heißt ja,
ist nichts Ganzes mehr sozusagen.
Leben heißt ja in der Fülle sein und aus der Fülle schöpfen. Wenn aber ein Teil von dir und vor allem bei den Frauen der sexuelle Teil von dir und der reproduktive Teil von dir auch in der Seele traumatisiert ist, dann ist das, hat es eine Auswirkung auf die ganze Gesellschaft. Ja.
Ja. Und man kann ja sagen, das war früher so, jetzt ist alles anders. Okay, es hat sich schon vieles geändert, aber es ist viel mehr Subtiles, was heute noch passiert. Und es gibt eine Untersuchung, die ist, glaube ich, noch nicht so lange her, von 53% Gewalterfahrung. Das finde ich wahnsinnig erschreckend.
Genau, die ist von letztem Jahr und dieses Interview hatte ich auf Instagram gemacht mit der jungen Doktorandin, die das da in der Forschungsarbeit macht und die haben richtig valide Zahlen, ne? Es sind über 20.000 Frauen interviewt worden. Das sind schon Zahlen, die sind verlässlich, ne? Und da kam eben raus, knapp über 53% geben an, Gewalt erfahren zu haben. Und 7% haben eine diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, da wissen wir, die Dunkelziffer ist extrem hoch, von Frauen, wo das unentdeckt bleibt, eben auch unentdeckt bleibt wegen des Hebammenmangels, weil dann eben im Wochenbett auch keine Hebammen mehr sind, die die Frauen sehen, weil noch nicht bei den Kinderärzten drauf geschaut wird, wie geht es denn eigentlich den Frauen? Und wir haben natürlich eine enorme Dunkelziffer bei den Männern, die auch traumatisiert sein können. Und es wird noch gar nicht erfasst, ja. Und bei denen äußert sich das auch anders, ne?
Und dein Film ist ja auch, wendet sich ja auch an Männer. Das finde ich total wichtig, weil sonst, es geht immer um die Frauen. Das ist ja auch schön, das ist ja auch richtig. Aber ganz viel bei den Männern bleibt unentdeckt, was sich dann wiederum auf die Beziehung auswirkt. Und da ist dein Film einfach so gut, dass das sich das Paar gemeinsam anschaut. Ja, vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie du die Männer erreicht hast damit oder so.
Naja, also das ist ja auch mit ein, man kann jetzt sagen, es ist ein Kritikpunkt, oder aber es ist einfach gut, um die Männer zu erreichen. Ich habe also die Hälfte der Interviewpartner, der professionellen Menschen, die ich interviewt habe, also ich habe da Hebammen drin, aber ich habe eben auch Geburtshelfer und Geburtshelferinnen, Neonatologen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Habe ich die Hälfte Männer. Die Hälfte der Interviewpartner sind Männer. Das ist auch dem geschuldet, dass Männer meistens bessere Karrieren machen. Und ich hatte das Glück, dass ich dann auch wirklich zum Beispiel Professor Luven vor die Kamera bekommen habe oder eben auch andere, die wirklich maßgeblich und wichtig sind und auch organisiert sind und sehr gute Sachen gesagt haben, die aber auch so verständlich sich ausgedrückt haben, dass die Männer da, glaube ich, oder dass alle Menschen das gut verstehen können, ja. Und mir war das eben wichtig. Wir haben in unserer Rezeption, auch dazu gibt es Forschung, man hört Frauen nicht so gerne zu. Wenn eine Frau 10-mal was sagt, dann wird es immer noch nicht geglaubt von den Männern. Und wenn ein Mann einmal was sagt, dann wird es geglaubt. Dann dachte ich so, okay, dann stelle ich meinen Feminismus gerne hinten an. Mir ist wichtig, dass die Information da draußen ankommt. Und ja, das, was die Leute sagen, ist ja auch sehr wichtig.
Ja, und die Männer brauchen eben oft so Fakten und Zahlen, und da hast du die damit gut abgeholt, ne? So ein bisschen.
Naja, die
Ja.
spüren ja die Schwangerschaft nicht, außer wenn das Baby sich dann irgendwann schon im Bauch bemerkbar macht, also mit Tritten oder so, dass ich mal, ja, dass man dann mal eine kleine Beule sieht. Aber ansonsten ist es ja nicht in ihrem Körper. Und das Einzige, was ihnen hilft, ist eben Daten, Fakten. Sie wollen sich ja auch sicher fühlen. Sie wollen ihre Frau unterstützen in ihren Wünschen und sind letzten Endes darauf, müssen sich darauf verlassen, was man so landläufig hört. Und landläufig heißt immer, oh, Geburt ist gefährlich, tut total weh. Am besten, ihr geht ins Krankenhaus. Und das ist eben nicht so. Wir kennen die Zahlen, aber es ist eine wahnsinnige Arbeit, diese Aufklärung zu leisten.
Ja,
Was du ja auch
deswegen.
machst mit deinem Schwangerschaftskongress.
Ja, genau, das ist so wichtig. Und eben auch wirklich die Männer zu hören, weil wenn ein Mann erlebt wird, wie seine Frau da praktisch ausgeliefert sich fühlt ja, unter der Geburt und nicht sich selbstbestimmt erfahren kann, das macht dem Mann ja auch was. Und wenn er dann danach das nicht verarbeiten kann, weil es sich erstmal nur um das Kind und die Frau dreht, das ist wirklich, würde ich gerne die Männer aufmerksam machen, sich da auch Hilfe zu holen, wenn sie merken, da stimmt irgendwie was nicht. Da hat sich was verändert seit der Geburt. Weil das sonst, es ist unglaublich, viele Paare laufen auseinander oder trennen sich nach der Geburt so im ersten Jahr oder in den ersten 2 Jahren. Und das hat damit zu tun, dass die Männer oft sich dann eben irgendwie auch alleingelassen fühlen und dann einen anderen Blick auf die Frau haben, der sich ganz komisch äußert, was, wenn man sich das nicht bewusst macht, ja, das unheimlich die Beziehung belastet.
Ja, denn es wird ja nicht nur die Frau zur Mutter, ja, und zwar nicht nur im Moment der Geburt, sondern das schon mit dem Kinderwunsch und durch die Schwangerschaft, durch die Geburt, durchs Wochenbett. Das ist ja ein längerer Prozess. Aber eben der Vater wird auch zum Vater. Und die Frau ist jetzt nicht mehr nur die Partnerin. Und ganz oft ist es ja in Beziehungen so, dass einige Männer sich noch so ein bisschen in der Frau suchen, sie auch noch einen Teil ihrer Mutter. Und der Teil, der fällt dann weg, denn der ist dann fürs Kind da. Das heißt, da bedeutet das wirklich für die Männer, jetzt mal hier erwachsen werden. Und deswegen denke ich, ist der Film auch geeignet im Hinblick darauf, dass die Männer da lernen können, mit dem geburtshilflichen Personal auf Augenhöhe zu sprechen. Ja, sie kriegen da innerhalb von etwas mehr als 2 Stunden so viel Wissen an die Hand, dass sie dann eben tatsächlich auf Augenhöhe sprechen, beziehungsweise sich dann erst die wirklich interessanten Fragen ergeben, die sie dann eben im besten Fall mit der Hebamme, die sie dann hoffentlich haben, klären können. Und dann sind sie richtige Teamplayer, dann sind sie mit im Team und dann stehen sie ihrer Frau bei und sind nicht hilflos nebendran und müssen nicht zusehen, wie ihre Frau zum Opfer wird, sondern sie können einschreiten. Und das entspricht ja auch diesem Bedürfnis vieler Männer, die ihren oder ihre Frau, ihre Partnerin, später dann die Kinder zu beschützen. Also es spielt ja dem, dass da so genetisch ein bisschen angelegt ist, eigentlich auch ein bisschen in die Hände. Ne?
Ja, das ist die eigentliche Männerrolle, die sie dann gut ergreifen können, wenn sie mehr wissen. Das macht einfach viel aus. Ja, also ich will nochmal zum Abschluss, ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Es ist total, total gut für werdende Eltern. Oh, dann gehen wir jetzt mal zu dem Thema, was trägt das Baby zur Geburt bei? Das ist ja für viele eher noch im Unbewussten so, dass sie denken, naja, das Baby wird eben geboren, die Mama macht die Arbeit und dann ist das Baby irgendwie da. Aber dass das ein Teamplay ist, dass das eigentlich ein absolutes, eine Kommunikation zwischen Mama und Kind ist, wenn man es nicht stört, und dass das Kind genauso mit zur Geburt beiträgt, das ist eigentlich faszinierend. Das ist eigentlich völlig logisch und trotzdem ist es faszinierend, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt. Wie ist das denn? Was macht das Baby denn schon vor der Geburt, also in der Schwangerschaft?
Ja, um das nochmal ganz deutlich zu machen, was du schon in der Einführung jetzt gerade sagtest. Es gibt ja sogar Fälle, wo Frauen durch einen Unfall oder irgendwas im Koma liegen und wo sich das Kind selbst zur Welt bringt, obwohl die Frau liegt, obwohl das wirklich eine ungünstige Position ist. Das heißt, man kann sehen, das Kind macht ganz, ganz viel Arbeit und könnte sich sogar zur Not selbst zur Welt bringen.
Ja, faszinierend. Ja.
Faszinierend, ne?
Ja, total.
Ja, also zuerst mal ist es natürlich so, im Englischen gibt es schon den Begriff the mother child. Das gibt es bei uns gar nicht, ja. Man könnte sagen, das Mutterkind oder die Mutterkind oder der Mutterkind, aber wahrscheinlich das Mutterkind oder die Mutterkind-Einheit, würde ich im besten Fall sagen. Und es ist tatsächlich eine Einheit und zwar, es fängt ja schon an, wenn das Kind sich einnistet. Also die Eizelle, das Spermium, dann kommt Mitose, Meiose, so. Und dann wird ja die Plazenta gebildet. Und die Plazenta, das wissen ja viele nicht, ist ja ein kindliches Organ. Es wird ja nicht von der Mutter gebildet, sondern die Plazenta wird vom Kind gebildet, hat eine kindliche und eine mütterliche Seite und dockt sich da an, an der Gebärmutterinnenseite. Und dann gibt es verschiedene Verbindungen. Das heißt, die sind dann hier schon mal so verbunden, dass Nährstoffe rübergehen können. Von der Mutter zum Kind und Abfallstoffe vom Kind zur Mutter. Die Mutter muss ja auch die Abfallstoffe entsorgen. Die landen ja nicht alle im Fruchtwasser. Und dann gibt es natürlich dadurch auch elektrische Verbindungen, ne? Ist ja klar. Also es gibt Nervenverbindungen, also Nerven, die da aneinander sich berühren, die Kapillaren. Das heißt, wir haben eine biochemische Verbindung, elektrische Impulse wahrscheinlich auch. Und ich denke auch auf jeden Fall sowas wie Gedankenübertragung, denn es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die überhaupt erst durch einen Traum erfahren, dass sie schwanger sind, ja, oder auf Traumreisen gehen, also gerade in der Prä- und Peri- und postnatalen Psychologie, die Therapeuten, Therapeutinnen, die das machen, die begleiten ja Schwangere, insbesondere wenn die sagen, ich fühle gar nichts, ich bin schwanger, aber ich fühle mein Kind nicht, ich habe keine Verbindung, dann nehmen die diese Verbindung auf und das läuft über Traumreisen, also über eine Art, man geht in so eine Art Halle so eine sehr tiefe Entspannung und wandert immer wieder zum Uterus oder zum Kind, solange bis es dann eben auch im Traum erscheint. Und manchmal erfahren die werdenden Mütter im Traum, was das Kind für ein Geschlecht hat oder ob es dann eben doch zwei sind und nicht nur eins, ja? Also, oder ob es dem Kind gut geht. Das ist wirklich magisch, ja? Das hat auch hier nichts mit, ich will jetzt, ja, jetzt hätte ich schon das fast, selbst das Wort falsch verwendet. Also es wird ja landläufig dann als Esoteriker, ja, esoterischer Humbug bezeichnet. Also erstens mal ist ja Esoterik nichts anderes als eine Innenschau, aber Das sind sehr wichtige Signale, die im Übrigen auch über die Geburt hinaus, also während der Geburt, ja auch eine Rolle spielen.
Ja,
Die
wie bei
Mutter
Natur.
spürt während des Kindes immer, während der Geburt immer, wie es dem Kind eigentlich geht.
Ja, bei Naturvölkern ist es ganz normal, ja, dass man diese Kommunikation hat und dass man auch weiß, was für ein Geschlecht und wie es dem Kind geht. Und das war bei uns bestimmt früher auch so. Wir haben es nur alles weggedrängt, ja. Das ist ja
Genau.
eigentlich das Ursprüngliche, ja.
Genau. Also wir setzen jetzt erstmal diese Art der Kommunikation schon mal als Verbindung voraus.
Ja.
Und dann kommt natürlich ein paar Wochen vor dem erratenen Termin oder vor dem Geburtstermin des Kindes, den das Kind festsetzt durch seine Reife. Wenn das Kind sagt, so jetzt, ich bin dann bald reif, so in 3, 4 Wochen. Und das ist eben die Reife der Lunge, die wird ausgelöst durch das fetale Adrenalin-Noradrenalin-Gemisch. Das macht die Lunge reif. Und wenn das eben einen bestimmten eben biochemischen Marker, denke ich, erreicht hat, dann kommuniziert sich das natürlich über die Austauschstoffe eben auch der Mutter, ne? Dem mütterlichen Körper. Und dann wird bei der Mutter Oxytocin gebildet, was wiederum, also verstärkt, was wiederum die Gelenke weich macht und die Gewebe weich macht,
Damit es
damit das
sich
Kind
anpasst.
dann becken kann, geboren werden kann, ne?
Ja.
Also wir haben ja Symphyse, Moment, ich habe ja hier ein Becken. Es ist zwar ein männliches Becken, aber wir können es trotzdem zeigen. Das ist ja hier die Symphyse und die ist eben normalerweise nur so wie so ein Finger, also ungefähr 1 Zentimeter breit, ja, bei Frauen vielleicht ein bisschen breiter. Und das ist ein knorpeliges Gewebe. Dieses Gewebe wird weich, sodass das denn eben unter der Geburt tatsächlich so weit auseinander geht. Das ist dann fast nochmal so weit nicht, aber es ist ja fast nochmal 1 Zentimeter. Das ist ja Wahnsinn, was das dann eben im Durchmesser ist, ne? So. Und eben auch hier die Gelenke werden weich. So, das ist hier das Os Sacrum, das Steißbein. Hier haben wir das eigentlich das Promontorium dran. Das spielt eigentlich eine große Rolle unter der Geburt. Das ist hier nicht dran. Kann ich nachher noch mal was dazu sagen. Aber das muss ja alles ausweichen und muss alles beweglich werden, um das Kind durchzulassen. Und deswegen wird dann dieses Hormon gebildet.
Genau, und dann kann das Becken sich
Und
unglaublich
dann
anpassen. Das ist so, wirklich, das ist alles so faszinierend. Weil das mit der Lungenreife könnten wir vielleicht nochmal, vielleicht wissen das manche nicht, dass praktisch das Baby nicht einfach so, wenn es aus dem Bauch rausgeholt werden würde, atmen könnte, sondern dass es erst einen Stoff braucht, sozusagen einen Faktor, der die Lunge dazu bereit macht, dass es eine Spannung gibt in der Lunge, damit überhaupt Atmung funktionieren kann. Und das ist deshalb,
genau.
wenn plötzlich ein vorzeitiger Blasensprung oder so ist, das wird dann gespritzt von außen. Und normalerweise wird das eben ausgelöst, dass das Baby sagt, so, jetzt komme ich bald und dann wird dieser Stoff gebildet, der die Lunge praktisch auskleidet.
Und dieser auskleidende Stoff, der ist so eine Art, oh Gott, wie heißt das? Wie so eine, ich
Surfactant.
sage,
Ja.
genau, so eine Art Seife, ja?
Ja.
Der wird eben gebildet dadurch, dass dieses Adrenalin-Noradrenalin-Gemisch, also das fetale Adrenalin, das in der Lunge anstößt, diesen Prozess.
Ja.
Ist schon irre, ne?
Ja. Und dann ist es auch so, dass das Baby, das weiß man heute, wissen zwar wirklich die meisten, aber nochmal zum Aufmerksam machen, das Baby gibt den Startschuss für die Geburt und niemand sonst. Baby
Genau.
sagt, jetzt bin ich bereit, jetzt können Wehen entstehen und vorher nicht.
Genau. Und das wird ausgelöst durch das fetale Oxytocin, ne? Das heißt, es schaukelt sich hoch mit dem Adrenalin und das fetale Oxytocin, das löst die Geburt richtig aus, sodass dann plötzlich so dann entweder das Wasser bricht oder die Wehen einsetzen oder, ne? Und
Ja.
das ist eben auch das Tolle, dass das alles so miteinander in Einklang ist. Es sind immer die gleichen Hormone. Also das Adrenalin und das Noradrenalin spielen auch bei der Mutter eine Rolle. Man kennt Adrenalin eigentlich als Stresshormon. Es ist aber nicht nur ein negatives Stresshormon, sondern es ist auch ein Krafthormon. Also am Ende der Geburt ist es das, was diesen Energieschub gibt. Und beim Kind wird es insbesondere, bildet sich dann Noradrenalin in der Nebennierenrinde. Und das ist quasi so, dass dann das Kind unter der Geburt auch vor diesem Geburtsstress geschützt ist, wie so ein Sportler, der einen Marathon läuft. Das ist ja eigentlich ein Marathon, ja, bei der Frau genauso. Und so das bringt einmal Kraft, aber es bringt auch eine verminderte Schmerzempfindung mit sich, dass man dann so in so einem Durchhaltemodus ist. Ne?
Ja,
Also es gibt ja
total.
bei der Schmerzempfindung verschiedene. Es gibt einmal die Schmerzdämpfung, dadurch, dass Schmerzen, Wehenschmerzen rhythmisch auftreten, wird rhythmisch Oxytocin auch ausgeschüttet und rhythmisch Endorphine ausgeschüttet, die die Schmerzen dämpfen und die so ein bisschen in Trance führen. Und es gibt eben auch so einen Adrenalin-Noradrenalin-Effekt, der so ein bisschen das Ganze so im Durchhaltemodus hält, ja? Genau, und eben auch beim Kind. Weil das Kind, muss man sich ja vorstellen, das knöcherne Becken ist ja recht hart und der Schädel des Kindes ist recht weich. Und sie haben ja Fontanellen, das heißt, der Schädel ist ja nicht fest, sondern die Fontanellen schieben sich ja aneinander und zum Teil auch übereinander, wenn es notwendig ist. Und das tut natürlich schon ein bisschen weh, ne? Das ist dann schon Stress, muss aber nicht schmerzhaft sein, weil ja eben dieses Kind hormonell vor den Schmerzen auch geschützt ist.
Ja, so ist es. Das Adrenalin ist ja eben auch was Wichtiges. Ist ja nicht, wie du vorhin gesagt hast, das ist nicht nur negativ. Wir brauchen ja Stress im Leben, also kurzzeitigen auf jeden Fall. Sonst könnten wir nicht auf Nahrungssuche gehen oder weglaufen, wenn eine Gefahr ist. Und da, so ist das ja auch bei der Geburt, dass das praktisch wie ein Schutz ist, damit es nicht so traumatisch erlebt wird, ja, letztendlich.
Und ich denke, ich würde das fast als Motivationshormon bezeichnen, ja. Also das Kind stößt ja während des Geburtsprozesses an verschiedenen Ecken oder Kanten oder Flächen der Mutter innen an, ja, im Becken. Also erst ja sind ja mal die Becken so offen und dann kommt das Kind, setzt sich rein, ist im sogenannten weichen Becken, also innerhalb des Uterus und Muttermund, der verstreicht dann mit dem Druck und dann setzt es sich ja in das knöcherne Becken. Da ist es gut, wenn die Frau steht und die Beckenknochen sind eben so schön trichterförmig, schön einladend. Und da ist ja eben das Kind, der Kindsschädel ist ja dann quer drin. Ne? Ist ja nicht mit dem Hinterhaupt Nase, sondern ist ja quer drin. Ich zeige es nochmal. Das wissen wahrscheinlich alle, die zuschauen schon. Also angenommen, das wäre das Gesicht. Ja, dann ist der ja quer drin, der Schädel. So, und nicht so, sondern so. Und dreht sich dann mit der Zeit, ne? Also, genau, dreht sich so rum. So rum dreht es sich mit der Zeit. Ja, genau. Dann haben wir was man noch dazu sagen muss, das Mutter-Kind-Einheit. Der Uterus der Mutter bildet ja Wehen, die erstmal lang machen und dann also überhaupt mal arbeiten und dann eben das Kind immer weiter nach unten drücken. Auch es machen eng und nach unten, eng und nach unten. Das heißt, es ist so eine richtige Fläche, die so richtig entsteht bei jeder Wehe, die ganz hart ist. Und das Kind, wir sehen es bei frisch geborenen Kindern, aber auch noch ein paar Wochen alten Kindern, wenn wir die Säuglinge an den Füßen nehmen, strecken die sich aus. Und genau das passiert eben bei der Geburt auch. Bei jeder Wehe kann sich das Kind abdrücken und selbst nach unten weiterschieben. Und deswegen ist ein Kind eben auch in der Lage, sogar sich selbst zur Welt zu bringen, wenn, ne?
Das ist praktisch ein Reflex und den sieht man eben noch nach der Geburt, dann verschwindet der wieder, dass man auch, wenn man sie praktisch so aufrecht hält, dass sie sich dann hinstellen im Prinzip, weil sie
Stellen sich
das.
quasi hin. Man kann die auch so richtig balancieren. Ne? Habe ich
Ja.
schon Videos gesehen. Das ist völlig unglaublich.
Ja. Weil sie eben das in sich haben, dass sie sich da abstoßen müssen und nicht passiv durchgewurschtelt werden, sondern sich abstoßen mit jeder Wehe, drücken sie sich nach unten. Das ist einfach schon mal. Wie geht es dann weiter?
Ja, sie drücken sich weiter nach unten und dann kommen sie ja in das knöcherne Becken. Und ich habe vorhin gesagt, da fehlt das Promontorium. Jetzt komme ich hier nochmal mit meinem, wenn jetzt der Kindskopf hier reingeht, das ist, dann ist er jetzt hier mitten im knöchernen Becken, dann ist jetzt hier normalerweise vorgelagert, ist das Promontorium, das heißt, da ist dieser Wirbelkörper, ist extrem dick und das im besten Fall, wenn die Frau nicht liegt, ja, schiebt sich dann das Steißbein nämlich nach hinten und das Promontorium nach vorne. Das heißt, und in dem Moment dreht nämlich das Kind den Kopf und hat dann das Kinn unterhalb des Promontoriums. Jetzt zeige ich das mal mit meinen Händen. Das ist jetzt das Promontorium und das ist der Kindskopf. Kinn. So. Und das Promontorium schiebt dann das Kind noch tiefer ins Becken rein. Dadurch werden wieder Punkte getriggert an Stirn und Hinterhaupt. Es wird natürlich ziemlich komprimiert und im besten Fall gehen dann eben die Beckenschaufeln eigentlich auch automatisch so. Und das wird erreicht eben gar nicht so sehr, wenn die Frauen auf dem Rücken liegen und die Beine noch nach außen gedreht werden, das schließt nämlich das Becken, sondern man müsste die Beine, wenn schon wirklich auf dem Rücken liegend, müsste man die Knie nach innen drehen und dann gehen die Beckenschaufeln so zusammen. Dann hat man eine große Öffnung, aber dann kann immer noch fehlen hier immer noch ein paar Zentimeter, weil dann natürlich das Steißbein nicht ausweichen kann, ne? Manchmal bricht ja auch das Steißbein dann. Außerdem, wie wir ja sehen, und der Geburtskanal, also auch der weiche Geburtskanal, ist ja so angelegt. Das heißt, das Kind würde in jeder Wehenpause wieder zurückrutschen. Tut es ja auch. Das heißt, eine Liegengeburt dauert sehr viel länger für das Kind, für die Mutter, schädigt den Beckenboden der Frau und ist, ja, tut natürlich weh. Ja, es ist sehr viel anstrengender für das Baby, aber eben auch für die Frau, und dann das Kind daraus zu arbeiten. Das heißt, eine sitzende Position, eine halbe Hocke oder eine tiefe Hocke, die wäre natürlich sehr viel besser. Dann ist das Steißbein frei, die Frau ist
Oder
frei
stehend
beweglich
oder ja,
oder
tanzend.
stehen und die Schwerkraft kann dann noch helfen. Ja, aber stehend ist immer so, dann fällt das Kind heraus. Da muss man halt gucken, ne? Manchmal kann man ja auch ein Tuch
Ja,
dazwischen stehen.
im letzten Moment, es geht ja auch, jetzt geht es ja erstmal darum, es ist ja noch nicht der letzte Moment, wo es dann wirklich rausfällt, sondern damit es überhaupt tiefer
Genau.
kommen kann. Und das
Genau.
wirklich kann man nicht genug betonen. Das Steißbein kann nicht ausweichen, wenn man auf dem Rücken liegt. Das ist einfach eine Riesensache. Das kann wirklich Zentimeter ausweichen, wenn man ihm Platz dafür gibt. Und das ist so. Ja, weil immer so dieses, ja, man soll nicht liegen, man soll nicht liegen, aber das wirklich zu verstehen, warum soll man nicht liegen, warum ist es sehr viel besser, nach vorne geneigt oder eben aufrecht zu sein, weil das wirklich physiologischer ist und die Geburt verkürzt, ja, das ist einfach, ja, großer Unterschied.
Naja, es gibt natürlich auch den Fall, dass Frauen sagen, ich kann nicht mehr. Und wenn liegen, dann auf der Seite. Dann ist das Steißbein auch frei und die Frau kann das Bein heben. Dann ist auch, wird auch, ich sage, tu jetzt mal so, als wäre hier jetzt mein Becken, ja, dann wird auch das Becken geöffnet. Ne? So, so kann man sich natürlich auch helfen. Oder wenn die Frau wirklich nicht mehr kann, dann kann auch jemand ihr das Bein anheben, wenn
Ja,
sie das
aber Seite
möchte.
ist auch gut, das stimmt.
Aber
Ja.
Seitenlage ist auch gut. Ja, und es ist natürlich so, dass bei Liegendgeburten, da hat man ja immer bei Übergewicht, bei großen Kindern gibt es immer die Angst der Schulterdystokie. Das heißt, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass das Kind mit seiner Schulter, das ordnet sich hier rein, will hier rein, ja, und bleibt aber hängen an der Beckenschaufel. An einer hier dieser Stellen. So, und was man da machen kann, ist zum Beispiel entweder von der Liegendposition in den Vierfüßlerstand, das löst es meistens, oder eben tatsächlich über eine Bettkante sich so nach hinten, dass das Becken so richtig nach so aufgedehnt wird, so richtig so aufgedehnt wird, ja. Kann man sich vorstellen, wenn zwei Menschen, wir haben da früher immer im Sport, so zwei Menschen sich so Rücken an Rücken und so einhaken und dann wird der eine so vom anderen so hochgezogen. Und dieses Überspannen vom Becken, das ist dann die Position, in der sich genau. Also wenn die Leute sich so gegenseitig so das Kreuz aushängen und so weiter, da wird ja auch das Becken so aufgedehnt und es ist eben genau diese Bewegung, die dann auch die Schulterdystopie löst. Und dieses Wissen, das habe ich zum Beispiel von der Elizabeth Davies, die ist Hebamme in Kanada und von der kanadischen Regierung beauftragt zu erforschen, wie die Native Canadian die Natives, ja, in Kanada Geburtshilfe machen, um davon zu lernen. Weil die können ja sehr gut mit Beckenendlage und mit Schulterdystokie und so weiter umgehen, ja. Und diese, dass man eben dann von dem Vierfüßler, also von der Liegengeburt, von irgendeiner Position in den, also vor allem liegend in Vierfüßler oder dieses Becken überdehnen und aufstrecken, das sind alles Methoden von denen.
Ich glaube, es ist auch wirklich nochmal ein guter Tipp zu sagen, die Frau hat eigentlich das richtige Gefühl, was sie in diesem Moment machen muss. Also Frauen bewegen sich dann manchmal völlig, wo man denkt, was soll das? Und diesem Gefühl zu folgen, jetzt wirklich euch Frauen Mut zu machen, dem Gefühl zu folgen, auch wenn es ganz skurril ist vielleicht, weil man damit mit bestimmten Bewegungen und Bewegungswechseln, Haltungswechseln diese Schulter oder was auch immer da klemmt, lösen kann, ja.
Genau. Es ist ja so, also wenn wir was Schweres gegessen haben, wir spüren den Darm, dass er irgendwo zwickt, ja, da gibt es dann vielleicht Krämpfe, es ist dann zwar im Darm, aber wir spüren genauso gut, wenn das Kind sich durch die Weichteile, also durch die Gebärmutter und eben dann Vagina hindurcharbeitet und irgendwo an den Knochen ankommt. Und wir wissen alle, dass Knochen, wir können uns die Knochen ja anschlagen, das spüren wir, wenn da Druck drauf ist. Wir sind es nur nicht gewohnt, dass es dann eben innen auch tatsächlich spüren. Da liegen Faszien drauf, da ist ja der Beckenboden, das ist alles, da ist nervöses Gewebe, da sind Arterien, da sind Venen, da können Dinge gequetscht und abgedrückt werden oder dann wie so ein blauer Fleck, ja. Und das ist das gleiche Gefühl innen für die Frau. Und so, das ist auch eine Form der Kommunikation, ja. Ellenbogen hängt irgendwo, das tut der Mutter weh, dann sagt sie, ach verdammt, und dann versucht sie sich schon irgendwie automatisch so zu bewegen, genau wie du sagst. Intuitiv löst sie dann diese Engstelle für das Kind.
Ja, und dazu sind aber wiederum zwei Sachen wichtig. Das eine vielleicht, dass man sich während der Schwangerschaft schon mal um sein Inneres kümmert, also da versucht reinzuspüren, dass man das praktisch wie einübt, weil uns das ziemlich verloren gegangen ist. Und die andere Sache, was sehr wichtig ist, die Kommunikation kann im Prinzip nur stattfinden, wenn es nicht gedämpft wird durch Schmerzmittel oder durch Narkotika, die sozusagen dämpfend wirken. Nur dann kann die Kommunikation auch, und das ist auch für das Kind so wichtig, dass es ein Gegenüber fühlt, kann man das dann ausdrücken, dass es fühlt, die Mama ist da, die Mama macht mit, dass es wirklich eine Kommunikation stattfinden kann und nicht die Mama ist abgezogen, weil sie, also ja, ich habe im Krankenhaus damals auch vor vielen Jahren so schlimme Sachen erlebt, dass die Frauen so wie weggetreten waren durch Schmerzmittel, das macht man heute nicht mehr so, aber heute ist die PDA eben so im Vordergrund, die einfach auch die Kommunikation stört. Das muss man sich bewusst machen. Jetzt nicht, oh Gott, ihr dürft alle keine PDA, aber sich das mal bewusst zu machen, dass das wirklich darauf wirkt, auf diese Ebene, dieses Gemeinsame. Ja, dieses, wir ziehen beide an einem Strang, das wird damit einfach unterbrochen, gestört.
Genau. Für das Kind ist es natürlich ein wahnsinnig prägender Prozess, der letzten Endes sich im ganzen Leben immer wieder zeigt, wenn das Kind in schwierigen Situationen ist, wie es sich dann da herausarbeitet. Ja? Hat es das Vertrauen zu sagen, ich kann das, ich schaffe das, ich habe Rückhalt. Ja? Also das, manchmal geht es ja nur darum, das Gefühl zu haben, ich habe Rückhalt. Auch
Ja.
wenn er gar nicht da ist, auch wenn ich ihn
Ja.
gar nicht brauche, ich brauche ihn wahrscheinlich umso weniger, je mehr ich das Gefühl habe, er ist da.
Diese
Und der
Sicherheit,
Rückhalt
ja.
ist in dem Fall die Mutter bei der Geburt. Ja, sie ist da, sie hilft mit, sie versteht, ne, und sie löst auch mal was. Und so kann dann das Kind sich auf seine Art zur Welt bringen in seinem Tempo, denn das Kind reguliert ja auch die Wehen und die Wehenpausen.
Ja.
Ja, also dadurch, dass der Körper der Mutter kriegt mit, wie viel Abfallstoffe da anfallen, ja, und ob das Kind gerade massiv am Arbeiten ist oder schon am Übersäuern. Wenn das Kindesblut übersäuert, oder zu viel Abfallstoffe sind, dann, weil ja auch die Organe der Frau diese wieder ausscheiden müssen, also Niere und Leber, wird gleichzeitig dann die Wehen hören dann manchmal sogar auf, ganz physiologisch, damit die Frau sich ein bisschen ausruhen kann, um dann fürs letzte Stück nochmal loszulegen. Und auch das Kind braucht ja mal eine Pause,
Ja.
manchmal. Nicht immer so, aber das wird schon alles reguliert. Habe ich jetzt natürlich da einen Wehentropf dran hängen, wird da gar nichts mehr reguliert. Und dann haben wir ganz oft eben das Problem, dann wird dann mit der Elektrode, ja, wird dann eben gemessen, oh, das Kind hat jetzt aber übersäuertes Blut und dann wird ein Notkaiserschnitt gemacht, ne?
Ja.
Weil die
Was
beide,
sonst gar nicht passiert wäre, wenn es nicht diesen Wehentropf gegeben hätte, weil es einfach
genau.
immer wieder einen Abgleich gibt im Körper, wo immer wieder gemessen wird, was ist jetzt, ja, wie ist der Stand, was ist jetzt die Reaktion, was ist das Sinnvollste. Und wenn wir das stören, ja, das ist immer so schwer zu sagen, ihr macht das alles falsch da in der Geburtshilfe, natürlich nicht, aber es ist wirklich viel mehr Aufmerksamkeit nötig, dass man da sagt, vielleicht ist jetzt wirklich eine Pause gut und sinnvoll und danach geht es wieder los mit eigener Kraft, ja, und nicht sagen, wir müssen jetzt zum Ende kommen und das CTG wird schlecht, es wird oft schlecht durch diesen Wehentropf erst und nicht.
Und das ist ja eben es gibt ja auch diesen Fetal Ejection Reflex, das heißt, dass der Fötus Ejektions Prozess, würde man sagen, oder Reflex, ja. Also wir haben ja verschiedene Sphinkter, also sogenannte Schließmuskel. Wir haben welche, also hier den Magenpförtner, aber wir haben ja auch den Sphinkter Anus und eben den vorgelagerten vom Dickdarm in den Mastdarm und dann eben den Anus. Das sind beides Schließmuskel und wir haben auch den Muttermund als Schließmuskel, ja. Und offensichtlich, gut, dieses Kind ist ja dann da schon zum Teil draußen, aber ja noch nicht ganz draußen. Wenn wir uns angucken, wie lange das Kind ist ja nie ganz draußen aus dem Uterus, solange es noch nicht ganz geboren ist, ja. Und da gibt es eben diesen Ejektionsprozess, scheint etwas zu sein, auch von Mutter und Kind gleichzeitig. Und bei der Mutter ist es eben auch Adrenalin, beim Kind dieses Noradrenalin-Adrenalin-Gemisch, was dann eben ganz am Schluss so einen Energieschub bringt. Ja? Die sind da schon meistens total am Ende. Und wenn es dann ganz zum Schluss, wenn es dann darum geht, dass jetzt das Kind raus wird, dann wird die Mutter wieder wach und dann geht nochmal was.
Dann
Ja?
hat man mal
Plötzlich
richtig Kraft.
Energiereserven werden überall freigesetzt. Und das macht eben auch das Adrenalin. Und das macht
Ja.
es bei beiden. Und wir brauchen dafür aber auch Entspannung. Und das finde ich so in interessant, dass man ja eigentlich sagt, dass das Adrenalin ist ja ein Antagonist zum Oxytocin, also ein sogenannter Gegenspieler. Das heißt, gehen wir nochmal in die Zeit vor der Geburt, da ist es nicht gut für die Geburt, wenn die Frau Stress hat, weil sie hat schlechten Stress. Und hat ein anders wirkendes Adrenalin, was den Blutdruck hochtreibt, was aber eben auch Angst macht und dann auch das Kind hochstehen lässt. Das kommt dann auch nicht raus, ja. Und das hemmt das Oxytocin. Auch wenn der Frau unter der Geburt Angst gemacht wird oder wenn sie überhaupt Angst hat, weil sie nicht gut informiert ist oder wenn ihr Partner Angst hat, weil er nicht gut informiert ist. Und wir wissen ja auch über die Spiegelneurone, dass sich das, was da bei dem geburtshilflichen Team oder was beim Partner los ist, überträgt sich alles auf die Schwangere, ja, über die
Ja.
Spiegelneurone.
Ja, eine ganz
Na? Und
unbewussten Ebene vor allem, ja.
da muss man sich ja auch gar nicht wundern, dass dann ja zum Beispiel das Kind ja sehr wohl mitbekommt, wie es der Mutter geht, und umgekehrt, weil das Kind ist ja sogar im Körper der Frau, ja, und sogar die Person außerhalb übertragen über die Spiegelneurone ihre Gefühle, das Adrenalin. Und dieses Adrenalin, dieses Stressadrenalin, das wiederum blockiert das Oxytocin. Und dann kommt es zu nicht guten Wehenpausen, ja. Aber wir haben ja eben auch dieses Rhythmische, und ich würde sagen, ich würde es ja fast vergleichen, wenn wir tanzen gehen und gute Musik hören, die uns gefällt. Ja, die wird auch so aufgebaut, wird langsam aufgebaut, so, und dann schunkeln wir und wir kriegen immer bessere Laune und wir tanzen vielleicht auch ein bisschen in Trance und dann merken wir schon, wie wir irgendwie immer fröhlicher werden und wir kriegen auch mehr Energie durch Musik, ja. Und dann kommt ein Lied. Oder kennen wir schon den Aufbau und wir wissen genau, bei im achten Takt da geht's jetzt los, ja? Und dann werden die Arme, alle reißen gleichzeitig die Arme hoch. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, auch unter der Geburt, ja? Es schaukelt sich hoch mit den Adrenalin, mit dem Oxytocin, mit den Endorphinen und dann irgendwann kommt so ein Power, das Powerlied, ja?
Wusch.
Kriegen die Kinder, kommt die Geburt zum Ende.
Okay, jetzt gehen wir davon aus, das Baby ist geboren. Da ist ja noch nicht die Geburt vorbei. Wie ist denn dann das Zusammenspiel oder wie, ja, um die
Ja.
Plazenta und so weiter?
Naja, also das Kind wird ja solange die Plazenta innen an der Mutter dran ist, wird ja das Kind mit vom plazentalen Blut versorgt, auch wenn das Kind schon ganz draußen ist. Jetzt wurde ja früher sofort abgenabelt, also erstmal die Klemmen gesetzt beim Kind und bei der Mutter, und dann war, obwohl das noch total dunkelrot-blau war, die Nabelschnur, wurde das einfach abgeklemmt, ja. Und dann haben die Kinder gerudert. Warum haben sie gerudert? Sie hatten noch nicht ihren ersten Atemzug getan und es war dann wie Ersticken, wie
Ja, eine
Waterboarding für
Todesangst,
uns,
ja, total.
weil die Sauerstoffzufuhr gekappt war,
Ja.
ja. Es war alles nur, damit es keine Sauerei gibt oder damit es schnell zu Ende geht. Aber es ist für die Mutter ganz wichtig, dass das Kind sein Blut bekommt. Es ist fürs Kind wichtig, dass es sein Blut bekommt.
Ja.
Einmal, wir nehmen also die Klemmen wieder weg und wir lassen jetzt das Kind so lange Blut von der Plazenta bekommen, bis die Nabelschnur ganz weiß ist. Denn auch das Kind und die Plazenta haben eine Mikrokommunikation über Nerven und Biochemie. Auch im Kind gibt es schon im Gehirn, wir brauchen noch Wasser, wir brauchen noch Volumen. Warum brauchen wir Volumen? Weil die Lungen gefüllt werden müssen. Die sind ja bis dato noch nicht mit Blut gefüllt. Bis dato hat das Kind, wenn überhaupt, Fruchtwasser eingeatmet und es macht überhaupt nichts, weil ja das noch kein Atemorgan war. Ja? So, jetzt musste aber Blut rein. Und da das ganz, 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 ganz Milliarden von Alveolen sind, ist es eine riesige Oberfläche. Das heißt, da muss einiges an Blut rein. Und dieses Blut braucht eben das Kind noch aus der Plazenta, damit es sein Lungenvolumen ausdehnen kann, seinen ersten Schrei tun kann oder sein erstes Atmen.
Atemzug, ja, und
Die
nicht schreien.
schreien ja gar nicht unbedingt. Die schreien nur, wenn du ihnen das abklemmst und dann müssen sie. So, dann schreien sie, ja.
Ja, aus
Rennt dann
Angst.
auch höllisch.
Ja.
Genau. Und sobald das Kind selbstständig atmet, könnte man abnabeln, sollte man aber immer noch nicht abnabeln, weil da läuft ja immer noch Blut hin und her. Und zwar hin und her tatsächlich, denn das Kind nimmt sich, was es braucht, und gibt zurück, was es nicht braucht. Vielleicht braucht es mehr weiße Blutkörperchen, vielleicht braucht es, ne, also verschiedene Zellen aus dem Blutplasma und eben das Blutvolumen, das Blutwasser letzten Endes, könnte man jetzt so sagen. Und erst wenn das Kind alles hat, was es braucht, dann hört diese Kommentare, dann versiegt das und sie wird weiß wie so eine Udon-Nudel und dann kann man getrost durchschneiden, dann braucht man auch gar nicht mehr abklemmen, da kann gar nichts mehr passieren. Und das Gute ist, dann erst kann sich die Plazenta vom Uterus lösen, denn der Uterus kann sich nicht lösen, wenn er noch voller Blut ist. Der Uterus, Entschuldigung, die Plazenta kann sich
Und
vom
das vom
Uterus nicht
Uterus,
lösen,
ja.
wenn sie noch voller Blut ist. Und im Krankenhaus wird ganz oft gemacht, dass dann wird zu früh abgenabelt. Das Blut ist noch in der Plazenta drin. Es wird aber komischerweise auch auf der mütterlichen Seite eine Klemme gesetzt, sodass sie auch nicht ausbluten kann. Und dann wird da dran gezogen. Ja, und im schlimmsten Fall kommt dann eben der Uterus mit raus, beziehungsweise, ich meine, ich weiß nicht, was das
So.
soll. Man kann doch einfach mal dem Körper die Zeit lassen, die es braucht. Die Frau muss sich ein bisschen erholen, dann kommen neue Wehen, ein, zwei, drei Wehen und zack, ja, ist die Plazenta dann auch geboren.
Ja, und die Plazenta braucht ja im Prinzip die Rückmeldung vom Baby. Was ich noch sagen wollte, wenn ein Baby ins Wasser geboren wird, das macht ja manchen auch noch ein bisschen Sorge, das atmet nicht. Solange es im Wasser ist, atmet es nicht. Und solange funktioniert die Plazenta einfach weiter. Die Plazenta braucht, um sich zu lösen, diese Rückmeldung, aha, das Baby atmet selbst. Und dann löst sie, also dann wird die Verbindung erst gekappt. Und vorher kann das Baby, wenn es ins Wasser geboren wird, völlig entspannt da bleiben, bis es an die Oberfläche kommt und dann in Ruhe selbst atmet, beginnt zu atmen.
Ich würde sogar sagen, die Verbindung versiegt, weil die Natur kappt ja das nicht, sondern es läuft langsam aus. Es
Ja,
sind nur
kappen ist ein doofes Wort.
wir
Ja,
Menschen, die kappen dann irgendwas, ne?
das stimmt.
Ja,
Das stimmt.
genau. Also, so sieht es aus. Und man weiß ja inzwischen, dass zwischen einem sofort abgenabelten Kind bedeutet sofort Kopf und Füße sind beide draußen, dann wird sofort abgenabelt, also wenige Sekunden, nachdem das Kind komplett draußen ist. Und verglichen dazu ein Baby, was so lange sein eigenes Blut bekommt, was ihm zusteht, bis eben die Nabelschnur weiß ist, gibt es einen Unterschied von 300 Millilitern. Bis zu
Das ist
300
viel,
Milliliter.
ja.
Und wenn man sich überlegt, oder 200, 230, wenn man sich überlegt, wie viel Milliliter so ein kleines Kind überhaupt nur hat, da ist es mehr als ein Drittel.
Das ist echt
Also es
viel.
sind zwei, etwa, Entschuldigung, ich glaube, es sind 200, ich habe jetzt, also etwas zwei,
Ziemlich viel.
230, 250 Milliliter und das Kind hat etwa 600, 700, je nachdem, kommt da auch auf die Größe des Kindes an. Also da fehlt dem Kind wahnsinnig viel Blut. Wenn wir jetzt einen erwachsenen Mann vergleichen, der hat 7, 8 Liter Blut, wenn ich jetzt dem einen halben Liter Blut abzapfe, das ist ja nicht mal ein Viertel, also sehr viel weniger. Vielleicht sogar ist es nur ein Achtel, ja? Sehr viel weniger, dann könnte ich schon wegen gefährlicher Körperverletzung drankommen, weil die Person dann ohnmächtig wird, weil er Volumen braucht.
Okay. Ja, Wahnsinn. Was auch noch ein Aspekt ist, dass vor allem Frühgeborene ja, weil das sozusagen ein Notfall ist, oder bei einer Notfallgeburt schnell abgenabelt wird und dass gerade die Kinder das so sehr brauchen und dass es da absolut Ärzte gibt, die da auf dem Pioniere, wie man, keine Ahnung, wie man das nennt, die sagen, das Baby kann bei der Mama bleiben und trotzdem versorgt werden, sogar beatmet werden. Ne? Da hast du auch, glaube ich, in deinem Film oder irgendwo was.
Ja, genau. Ich habe die Amanda Bulley interviewt. Das ist die Hebamme,
Ah
die
ja.
vor über 10 Jahren angefangen hat zu hinterfragen, wieso nabeln wir eigentlich sofort ab? Ja, weil eigentlich steht doch in unseren Hebammen-Lehrbüchern, steht doch das und das. Aber wir nabeln sofort ab. Und sie hat es eben deswegen angefangen zu hinterfragen, weil die Kindergärtnerinnen alle gefragt haben, irgendwie wären die Kinder anders als früher und so weiter und so weiter. Und sie hat angefangen zu forschen. So, und dann hat sie, die haben in England einen sogenannten Life-Trolley entwickelt, also gerade für die Kinder, die frühgeboren sind, ja, oder vielleicht dann eben auch per Kaiserschnitt geholt werden müssen, die aber vielleicht auch beatmet werden müssen, dass die eben an der Mutter drauf oder vielleicht sogar auf der Mutter, auf jeden Fall an der Mutter, so dass sie immer noch mit der Plazenta verbunden sind, von der Plazenta der Mutter, des Kindes Plazenta, also aus dem Körper der Mutter heraus versorgt werden, und sie haben die Zahl derjenigen frühgeborenen Kinder, die dann immer noch auf die Intensiv müssen, extrem senken können, extrem senken können. Das macht einen riesigen Unterschied.
Und das ist
Einen
eigentlich so
riesigen.
logisch, weil gerade bei so einer, bei einer traumatisch, also bei einer Geburt, die irgendwie schnell zu Ende gehen muss oder die Frühgeburt ist, brauchen die Kinder erst recht diese Sicherheit, die Mama ist da und nicht weggenommen zu werden. Und dieses
Genau.
Geborgenheitsgefühl, das ist so logisch eigentlich. Das wirkt auf die Seele und damit auf den Körper. Und dadurch spart man sich diese, ja, die weitere Intervention. Das ist eigentlich so logisch. Und auch
Ja.
beim Kaiserschnitt kann man das machen, dass man die
Genau.
Nabelschnur auspulsieren lässt. Also da ist so viel, was einfach eine Aufmerksamkeit braucht von den Geburtshelfern und ein Durchdenken. Ist das jetzt wirklich alles so nötig oder können wir es auch anders machen? Ja, das ist so. Wäre so wichtig, das anzuregen. Wenn jetzt das Baby normal sozusagen geboren ist, dann ist ja auch das Faszinierende, dass es sich alleine eigentlich, wenn man es nicht stört, den Weg zur Brust sucht. Erzähl mal.
Ja. Ja. Also dazu ist wichtig zu wissen, das wissen wahrscheinlich alle, die schwanger sind oder schon schwanger waren, dass sich die Schleimhäute verändern. Die werden ja sehr dunkel, dunkel-lila, braun fast, also von hellrosa, jetzt bei weißen Menschen, ja, zum Beispiel. Und dann gibt es ja auch diese Linie auf dem Bauch, also vom Schambereich hoch zum Nabel. Und die Brustwarzen werden sehr groß, also fast so groß wie Kaffeeuntertassen, ja, und eben auch so richtig dunkel. Das hat nichts mehr mit den süßen kleinen rosa Nippelchen zu tun, die man mal hatte. Und die Kinder, die sehen ja Kontrast und die haben die Augen normalerweise offen. Die kommen auf die Welt und gucken sich um. Die sind wach. Die haben ja Adrenalin im Blut, ja, die sind entspannt, wach, im besten Fall, wenn sie
Wenn sie
nicht
nicht
durch
durch
Medikamente
Medikamente,
sediert sind.
genau.
Wenn sie nicht durch Medikamente sediert sind, sind sie wach und neugierig und haben ja auch immer noch das Adrenalin, das Noradrenalin, und kriegen dann so Kraftschübe, denn sie wissen ja auch, wie ihre Mutter riecht. Ihre Mutter hat ja im Fruchtwasser sind Zellpartikel der Mutter und die riechen so, weil das Kind hat ja auch das Fruchtwasser geschmeckt. Und Geschmack ist ja wie Riechen, ist ja, gehört ja zusammen, ne, das olfaktorische System. Und das bedeutet, die wissen genau, wie ihre Mutter riecht und wie die Brüste, die riechen dann nochmal intensiver. Deswegen sollten die auf keinen Fall desinfiziert werden. Das hat man früher alles gemacht. Furchtbar. Rauchen die Brüste rochen nach Ethanol oder was, da sehen die Kinder natürlich nicht hin. Aber die sehen also den Kontrast, die sehen die Linie und die Frau kann sich ja dann nach der Geburt dann schon auch hinlegen. Vielleicht möchte sie ja ihr Kind sowieso von selbst, also selbst auf den Bauch nehmen oder sie bekommt es auf den Bauch gelegt. Ansonsten würde das Kind von selbst da hochkrabbeln, weil es sieht die Linie, es riecht den Duft, der von den Brustwarzen ausgehen, auch da sind ja auch lauter so Fettdrüsen, und Fett ist auch ein Geschmacks- und Geruchsträger. Ja, der pflegt also nicht nur die Nippel, sondern transportiert eben auch diesen schönen Geruch für das Baby. Und da sind dann wie auf so einem, sag mal, wie auf so einem Flugplatz, ja, wird das Kind so richtig eingewiesen. So hier lang, da oben warten schon die Brüste. Ja, die
Positionslichter.
Positionslichter, genau. Und ja, und durch den Geruch kommt es dann eben dahin und es rockt dann so richtig dahin. Kann man sich vorstellen, wie so ein, das ist eigentlich ein blöder, also wie wenn man so durch den Schlamm robbt, ja, vielleicht über gespannte Dinge hindurch oder so. So richtig, so bewegen die sich nach vorne und es sieht erst unwillkürlich aus, aber die schaffen das und die können sogar ihren Nacken heben, können ihren Kopf heben und das tun sie auch. Wenn sie dann im besten Fall eben über der Brust liegen, dann reißen die, plötzlich geht der Kopf zurück, reißen den Mund auf und lassen den Kopf fallen auf die Brustwarze. Und das ist die beste Andockposition. Dann kommt nämlich die Brustwarze ganz schön nach hinten rein. Es gibt dann keine Stillirritation fürs Kind. Also das Kind sollte nicht die gequetschte Brust in den künstlich geöffneten Mund reinkriegen. Dann saugt es nämlich hier vorne, das tut der Mutter fürchterlich weh. Es kommt keine Milch und es gibt eine Saugirritation fürs Kind. Ganz nach hinten, also so, wo eigentlich schon hinten das Zäpfchen ist, ja, da kommt die Brustwarze hin, das kommt automatisch dahin, und das Kind das alles von selbst macht. Dann liegt es perfekt an. Und dann ist ja am Anfang sowieso nur so ein Haselnuss großes Portionchen voller Fett, ist total gelb oft, ja, das Kolostrum, die erste Milch. Und das ist dann eben sehr, sehr fett und mit einer wahnsinnigen Energie gespeichert. Und je flüssiger die Milch wird, desto mehr, und dann ist, desto mehr Milchzucker ist drin, verschiedene Milchzucker, die aber gar nicht so sehr die Muskulatur des Kindes zum Beispiel aufbauen, tut sie auch, aber insbesondere die Darmbakterien wiederum ernähren.
Ja.
Und das finde ich so toll. Ja,
so
dass man
richtig.
Festgestellt hat, komisch, was sind, das sind ja ganz andere Milchzucker drin, sind übrigens Milchzucker, die keine Ersatzmilch herstellen kann. Ja.
Das ist das Futter für
Dann
die
ist sie,
Darmbakterien, damit das Mikrobiom sich aufbauen kann. Das, was
genau.
erstmal schon durch den Geburtskanal wichtig ist, die ersten Bakterien da rein. Und dann durch diese erste Milch, die so wichtig ist, das richtige Mikrobiom entstehen zu lassen, praktisch, und nicht durch Krankenhauskeime verändertes.
Ja, nicht nur Krankenhauskeime, sondern eben auch Mikrobiom von pflegenden Personen,
Das
also
meinte ich eigentlich.
Kinderkrankenschwestern.
Ja,
Ja.
meinte ich eigentlich.
Ne? Denn es ist ja das Mikrobiom der Mutter. Das wird übertragen. Und deswegen stimmt auch die Milch, die die Mutter produziert, genau für dieses Mikrobiom.
Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass möglichst die Mutter das Baby alleine aufnimmt und auf ihren Bauch legt oder dass das Baby eben dahin krabbeln kann, damit nicht fremde Personen ihr Mikrobiom da mit reingeben. Das meinte ich eigentlich mit Krankenhauskeimen, der ganzen Umgebung, die da irgendwie,
Genau.
sondern das
Genau,
eigene der
genau,
Mama.
genau.
Und das kann man später auch nochmal probieren, dass, wenn man jetzt schon ein Baby hat, dass man sich das wirklich auf den Bauch legt und das mal das Vertrauen hat, dass das Baby wirklich alleine zur Brust krabbelt. Also es ist faszinierend zu sehen, auch später noch, wenn man das nicht stört. Dass man es sich nicht
Genau.
immer an die Brust mit Gewalt ran, sondern dass das Baby wirklich das alleine findet, wenn man ihm Zeit gibt.
Genau, das bedeutet ja auch für die Mutter, dass sie sich mal einfach entspannt und nicht, Kind schreit, es hat Hunger, sondern legt ihr euch doch einfach mal jetzt mit Sommer in die Hängematte oder irgendwie aufs Bett oder aufs Sofa und dann einfach Haut auf Haut und hängt einfach ab und das Kind wird dann schon einfach kommen und nuckeln.
Genau,
Wenn es
generell ist Hautkontakt total wichtig, auch später noch. Nicht immer alle anzuziehen, sondern das wird auch wirklich schon in vielen Krankenhäusern gemacht, tatsächlich, dass sie die Babys gar nicht anziehen, sondern dass sie die nackig bei der Mama lassen. Das ist total schön.
Denn auch das Mikrobiom der Haut wird ja auch übertragen.
Oh
Ne?
ja.
Total wichtig. Total wichtig.
Es
Also,
hat
und
alles immer
insbesondere.
alle Komponenten, ja. Es hat die seelische
Ja.
Komponente und auch die physiologische. Das ist wirklich so
Genau.
ein unglaubliches Zusammenspiel. Und das nächste ist, dass die Lösung der Plazenta ja davon abhängig ist oder damit gefördert wird, indem das Baby saugt. Das ist ja auch nochmal ein
Ja.
Wechselspiel
Genau.
sozusagen.
Genau. Also das ist ja, also es gibt ja verschiedene, das Oxytocin wird ja zu verschiedenen Zeitpunkten ausgeschüttet. Es wird immer so stoßweise unter der Geburt ausgeschüttet für die Kontraktion der Wehen. Und dann eben aber auch wird Oxytocin ausgeschüttet, wenn das Kind austritt, ja, und es vor ihr ist und sie das anschaut, ja, also durch das Anschauen des Kindes und dadurch, dass das Kind den Blick erwidert, kommt ein Riesenschwall an Oxytocin und es ist wie so eine Art Prägung. Jetzt kann man jetzt nicht vergleichen mit den Lorenzschen Gänsen, aber es ist schon eine Art Prägung. Das wird der Kümmerreflex, ja, das wird ausgelöst bei der Mutter. Und wenn dann das Kind eben bei der Brust ist und an der Brust nuckelt, wird auch Oxytocin ausgelöst. Und es, deswegen ist, ich meine, Geburt ist ein psychosexueller und ein korporosexueller Akt. Ja, psychosexuell durch die Hormone, durch das Empfinden der Frau, die ja tatsächlich auch einen Orgasmus empfinden kann, zumindest außerklinisch, weil sie dann wenig gestört wird, aber auch korporosexuell, denn nicht nur beim sexuellen Spiel sind Frauen empfindsam und stimulierbar, sexuell erregbar über die Brustwarzen. Und diese sogenannte sexuelle Erregung ist ja, transportiert sich ja auch eben in den Unterbauch, in den Uterus und auch in die Klitoris. Erstens mal ist es gut, dass unter der Geburt die Klitoris auch anschwillt. Das tut sie nämlich, wie unter Sex, unter gutem Sex, wenn es der Frau Spaß macht, was Blutungen verhindert und Dinge abdrückt, ja. Und zum Zweiten ist es eben dazu da, dass diese Kontraktion, die im Übrigen ja auch bei einem Orgasmus stattfinden, auch im Uterus, im ganz, ganz kleinen, diese Kontraktionen dazu führen, dass der Uterus sich wieder zurückbildet. Denn er ist ja so groß, das Kind war drin, war so groß, muss sich jetzt zurückbilden und bildet sich dann eben über die nächsten Wochen noch mehr zurück. Und auch das ist wichtig, einmal damit Blutungen aufhören, denn die Wunde durch die Plazenta ist ja so ein Teller groß, ja, ist ja ordentlich groß. Und um das alles zu finden, muss eben muss kontrahiert werden, damit da die Blutungen auch aufhören.
Ja, und das fördert man eben, je mehr man anlegt, werden diese Kontraktionen gefördert. Und da muss
Genau.
man gar nicht an der Plazenta ziehen im Normalfall, sondern einfach der Natur ihren Lauf lassen und sich dann vielleicht nochmal aufrichten, damit dann die Plazenta auch wirklich geboren werden kann, sozusagen. Das ist ja die dritte Phase der Geburt im Prinzip.
Und meistens findet es statt in den ersten 30, 45 Minuten nach der Geburt. Es gibt aber auch Fälle, da dauert es länger. Und ich finde das eben sehr schade, dass in den Kliniken immer nur 30 Minuten Zeit gegeben wird, weil man hätte ja auch 30 Minuten oder 60 Minuten länger die Frau im Kreißsaal, würde die Geburt länger dauern. Und eigentlich gehört die Geburt der Plazenta gehört zur Geburt. Das heißt, die Geburt dauert ja noch an und trotzdem wird dann husch, husch, wir müssen jetzt hier raus, der Kreißsaal muss geputzt werden. Und dann wird eben rummanipuliert. Und man weiß zum Beispiel, die höchste Interventionsrate ist in der Plazentarphase. Das muss man sich mal vorstellen.
Ach echt, ja. Ja, generell sind ja aber wie viel 95 Prozent der Geburten laufen mit Intervention ab, ja? Also
Ja.
fast alle sozusagen. Generell, ja. Genau, und
Ich
auch
würde ja
das.
sagen, genauso viele mal mindestens, die im Krankenhaus stattfinden, das sind 98%, weil die kriegen ja einen Venenkatheter, die kriegen manuelle Vaginaluntersuchungen oder Ultraschall kriegen sie gemacht, die werden gewogen und das ist ja alleine das Ankommen im Krankenhaus ist ja eigentlich schon eine Intervention. Das ins Auto steigen ist eigentlich für den Geburtsprozess gesehen. Eine Intervention.
Ja, das stimmt,
Denn
das
der Körper
stimmt.
der Frau, der will am liebsten nur zu Hause bleiben und sich sicher fühlen und einkuscheln und die Geburt machen. Aber nein,
Ja.
wir gehen in die Klinik und deswegen hören ja dann auch die Wehen auf, ne? Ganz oft. Oder
Ja.
der Muttermund geht wieder zurück. Die Frau hat tagelang, stundenlang da schon gearbeitet, denkt, boah, geht bestimmt gleich los. Ja,
Ja, und das ist
glücklich.
eigentlich völlig physiologisch, weil wenn wir Angst haben oder in irgendeine Situation kommen, die wir nicht einschätzen können, dann stoppt die Geburt, weil das einfach die Natur so vorgesehen hat. Wenn wir flüchten müssen, dann können wir keine Wehen haben. Ja.
Ja. Und es wird dann oft so kommuniziert, als sei es noch nicht so weit. Doch, doch, das war schon so weit. Es
Ja.
ist aber unterbrochen worden.
Ja. Ja. Also ich finde es nochmal wirklich wichtig, dass möglichst Frau und Mann gut Bescheid wissen, weil es ja so oft im Krankenhaus heißt, ja, das ist jetzt nötig, das müssen wir machen, also wie ein Venentropf zum Beispiel. Und wenn man da gut informiert ist, kann man einfach auf Augenhöhe, wie du vorhin schon gesagt hast, mit den Leuten reden und das gemeinsam entscheiden und nicht dieses Gefühl haben, es wird über meinen Kopf hin entschieden, was dann wieder hinter, ja, ganz viel nach sich zieht, dass man sich nicht gehört fühlt, nicht selbst sicher fühlt, nicht selbst wirksam fühlt und dadurch ganz viel hinterher passiert. Und dass man wirklich nochmal überlegt, ist jetzt wirklich diese PDA oder was auch immer nötig? Oder geht es auch noch, indem ich mich aufstelle, ja? Weil oft nach einer PDA kann man gar nicht mehr stehen, weil die Beine nicht mehr genug Gefühl haben und hängt dann die ganze Zeit am CTG und das zieht wieder mal wiederum ganz viel nach sich, was alles nicht physiologisch ist und was alles die Geburt stört. Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, in Anbetracht der Zeit müssen wir
Ja.
aufhören. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen über Einleitung reden, aber ich glaube, es ist jetzt echt ein bisschen spät.
Das ist wahrscheinlich zu viel, wir haben jetzt lange geredet.
Ja.
Aber im Film wird es alles erklärt, was welche Intervention zu welcher Reaktion im Körper führt.
Oh ja, genau.
Was mit der Intervention gedacht ist eigentlich, was man gerne machen möchte, warum es aber sehr, 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 sehr oft nach hinten losgeht.
Ja.
Ja.
Ja, genau, das stimmt. In deinem Film, da sind auch so viele Interviews von Fachleuten, die wirklich ganz viel Licht auch in das bringen, dass man sich besser, ja, dass man das alles besser durchschaut, was da läuft.
Genau.
Gut. Dann danke ich dir ganz herzlich für das schöne Interview. Und nochmal, dein Film ist wirklich unglaublich wichtig, wenn man, besonders beim ersten Kind. Aber nein, natürlich auch, wenn man schon eine Geburt erlebt hat, die nicht so war, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Auch dann natürlich. Gut, danke, liebe Carola.
Ich danke dir sehr. Es war
Gut.
sehr intensiv gerade
Ja,
heute.
das war echt intensiv. Also, dann tschüss.